Zunächst ganz herzlich danken für den liebevollen Willkommensgruß, Bruder Enders. Auch Frau Enders hat uns begrüßt, so manch ein anderer. Wir freuen uns, dass wir wieder einmal hier sein dürfen, in diesem Jahr 2017. Ich freue mich, dass wir nicht nur so verbunden sind, dass wir uns einmal oder zweimal im Jahr sehen, sondern dass wir auch verbunden sind durch die Fürbitte, durch das Gebet. Und das ist einfach wichtig, dass wir immer wieder auch füreinander beten. Und das ist unsere Aufgabe als Pastor IR. Wissen Sie, was IR heißt? Bruder Enders. In Rufweite, in Reichweite, in Reserve. Ist doch ein schöner Titel, nicht? Und wir freuen uns, dass wir das noch tun können, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe mich gefragt, schon vor einiger Zeit, welches Wort möchtest du, Herr Jesus, der Gemeinde hier durch mich bezeugen lassen? Und da bin ich vor 2 Tagen auf ein Wort gewiesen worden aus dem Morgengrüße 33. Folge aus dem Jahre 1978. Und da steht für diesen heutigen Sonntag als Tageswort der Satz: Sieh auf Jesus und nicht auf den Feind. Und das war für mich einfach der letzte Startschuss, Bruder Enders, über 2. Chroniker 20 einiges weiterzugeben. Sieh auf Jesus und nicht auf den Feind. Ich habe gedacht, der Andreas ist hier. Bräuchte ihn eigentlich. Naja, müssen wir mal sehen, vielleicht machen wir es anders. Kann er kommen? Dann schicken wir mal her. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich über den Mann Josaphat. Und ich möchte aus dem Leben Josaphats einiges mehr lernen, was ich bisher von ihm gelernt habe. Fühlen Sie sich, ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr lieben Junggäste und Freunde, manchmal auch überfordert von all den Dingen, die möglichst zugleich und überhaupt ganz schnell erledigt werden müssen? Fühlen Sie sich im Alltag überfordert, wenn es Schlag auf Schlag kommt, Unvorhergesehenes, wo man nicht weiß, wie soll es weitergehen? 2 Fragen sind heute in unserer hektischen Multi-Optionsgesellschaft bedrängend und wichtig zugleich. Komm mal hier vorne her, mein Lieber, setz dich mal da vorne hin. Keine Angst, keine Angst. Meine Frau tut dir nichts. 2 Fragen. Erstens, wie schaffe ich es, den Herausforderungen, Aufgaben und Erwartungen gerecht zu werden? 2. Wie gewinne ich Profil in meinem Leben, dass ich nicht nur Getriebener bin, sondern Agierender? Nicht nur gelebt werde, sondern lebe. Wie schaffe ich das? Dazu will ich einen kleinen Versuch demonstrieren. Dazu brauche ich dich. Bleib mal noch sitzen. Ich habe da einiges hingelegt, ihr Lieben. Nehmen wir diese Bücher einmal symbolisch für die Lasten und Belastungen unseres Lebens. Auf uns lastet viel und immer wieder wird Neues aufgeladen. So, Andreas, jetzt komm mal her zu mir. Das können Aktivitäten sein und Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Zum Beispiel Termine. Nimm mal ein Buch, irgendeins, dick oder dünn, und leg das auf das schwarze Buch. Termine sein. Das 2. könnten Sorgen sein. Das auch kleine Bücher nehmen. Da könnten auch Krankheiten sein, oder? Da könnte zum Beispiel auch der Virus im Computer sein. Wie bewältige ich den Virus? Sowas kennst du ja, Andreas, nicht?
Nee.
Sei froh und dankbar. Da können auch Renovationen sein, wo die Stadt Schotten Auflagen macht wegen
Denkmalschutz.
Das können auch Sorgen sein, oder? Noch wieder was drauf. Kinder, Gemeinde und ganz unten ist wer? Das sieht man gar nicht mehr. Das Schwarze, das bin ich. Ich werde von dieser Last, von dieser Belastung buchstäblich erdrückt. Ja, und die Frage ist doch, wie bewältige ich das alles? Wie schultere ich diese Lasten? Wie packe ich das alles? Oder stöhne ich und resigniere? Ich schaffe es nicht. Warum nicht? Ich habe eine kleine Kraft. Das Schwarze ist mein Notizbuch. Eine kleine Kraft habe ich. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Aber es gibt bei dieser kleinen Demonstration hier einen kleinen Trick, wie ich den großen Belastungsberg tragen, bewegen kann, ohne selbst mit dem Finger die Bücher, die Lasten zu bewegen. Und jetzt gehen wir in die Hocke. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Nimm mal den Luftballon in den Mund, aber lass den da drunter. Lass den da drunter. Und jetzt kommt noch etwas. Du willst den Berg bewegen, ohne den Finger krumm zu machen, die Lasten zu bewegen. Jetzt blase einmal da unten rein. Und zwar richtig kräftig. Vielen Dank. Vielen Dank. Darfst dich hinsetzen. Darfst du mitnehmen für deine Kinder. Was lerne ich? Was lernen Sie? Was lernen wir daraus? Wo der Außendruck, die Belastungen größer werden, muss der Innendruck erhöht werden. Der Andreas hat seine Luft dran gegeben. Die Luft haben Sie nicht gesehen, die er reingeblasen hat. Aber der Innendruck ist größer geworden, die Luft ist größer geworden und der Berg ist zwar umgekippt, aber der ist noch da. Zugegeben. Bei dieser Demonstration sieht alles ganz einfach aus und wirklich weg sind die Lasten ja auch nicht. In der Wirklichkeit ist vieles nicht so einfach zu bewältigen. Und doch kann uns die Erkenntnis des kleinen Versuchs hier auf eine ganz wichtige Spur bringen. Wie kann das geschehen? Die beiden Lebensfragen zeigt uns Gottes Wort einen überraschenden Weg in einer Geschichte des Alten Testamentes. Eine untypische Episode, die quer liegt in unserem Lebensstil und gerade deshalb bedenkenswert ist. Mein Bruder Enders hat die ersten drei Verse und einige folgende noch gelesen. Es geht um den König Josaphat. Er lebte zwischen 870 und 848 vor Christus. Eine Gestalt uralt. Kann man von den Alten noch was lernen? Bruder Enders? Eigentlich schon. Es ist manchmal so meine Art, persönlich anzusprechen. Er verübelt mir das ja nicht, der Bruder Enders. Im 2. Chronik 17 wird er als ein König geschildert, der auf den lebendigen Gott, neutestamentlich, auf Jesus Christus ausgerichtet war und nach seinem Willen lebte. Er orientierte sich nach Gott, wie kaum ein anderer König vor ihm. Nun aber kam er in eine grandiose Schwierigkeit. Gehen Sie mit mir hinein in diese Szene. Der Ort des Geschehens, der Königspalast in Jerusalem. Die stehende Hitze hat alles Leben im Palast lahmgelegt. Die Vorhänge bewegen sich kaum. Plötzlich sind schwere und eilige Schritte im Palasthof zu hören. Schreie ertönen, Türen schlagen und Wachen laufen zusammen. Da werden mächtige Türen zum Thronsaal aufgestoßen und Schweiß und Staub bedeckt steht ein Soldat im Raum. Der König springt auf. Er will schon seinen Befehl rufen. Da sieht er in der entsetzten und weit aufgerissenen Augen des Soldaten Alarmstufe Rot, schreit er in den Thronsaal. Es gibt Krieg, König. Von drei Seiten kommen drei feindliche Kriegsparteien nach Jerusalem. Schau raus. Und in der Ferne kannst du bereits die Staubwolke sehen. Majestät, es droht große Gefahr. Des Monarchen Gesicht verwandelt sich in Sekunden Aschfahl. Lässt er sich auf den Thron fallen. Er klammert seine Hände fest. Und meine lieben Brüder und Schwestern, lieben Freunde, ich freue mich, dass die Bibel ein sehr realistisches Bild uns von Menschen schreibt, die auch an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, glauben. Wie heißt es in der Bibel? Und Josaphat, wie geht's weiter? Fürchtete sich. Drei Feindesmächte. Und er fürchtete sich. Fürchten wir uns manchmal nicht auch vor diesen Problemen und Belastungen des Alltags, des Lebens? Gehen wir kurz in eine andere Sichtweite. Ist uns das alles so fremd? Kennen Sie das nicht auch hier in Schotten und wo Sie herkommen? Plötzlich, mitten im Leben, wird alles anders, von jetzt auf nachher. Wie schön hatte sich die Gemeindeleitung alles ausgedacht. Auch mit der Renovation. Da waren sie voll im Gemeindeaufbau, in der Renovation. Plötzlich gab es in der Gemeinde handfeste Beziehungsprobleme. Und kommt die Stadt und sagt, so und so dürft ihr nicht. Ihr müsst Regeln einhalten. Wissen Sie, ich weiß, wovon ich rede. Wir durften das Gemeinschaftshaus in Mahr bei Lauterbach aufbauen. Da hatte ich auch mit diesen Leuten zu tun gehabt. Ein zweites, da hatte das junge Ehepaar strahlende Pläne für die Zukunft und plötzlich das Ergebnis eines Arztes. Ganz zu schweigen von den Sorgen und Nöten, Erwartungen und Enttäuschungen, die täglich auf uns einstürmen, oftmals von drei Seiten. Und die Angst kriecht hoch wie ein kalter Nebel. Was jetzt? Was soll ich tun? Welche Entscheidungen soll ich fällen? Ich bin ratlos, ich bin hilflos, ich bin kraftlos. Da sehe ich die Berater des Königs. Sie waren sofort zur Stelle. Ihre Körpersprache legt offen, was und wie sie denken. Da ist Aktivismus nötig. Mit einem klaren Blick schaut der Offizier und sagt dem König, jetzt müssen wir aufrüsten. Jetzt müssen wir mobil machen, sofort alle an die Gewehre, sofort handeln. Dem Schwert kann man nur noch mit dem Schwert begegnen. Da kommt der Resignierer, dieser winkt ab und sagt, ach, das hat doch alles keinen Zweck mehr. Endzeit, König, bewahre, was du hast. Zieh dich zurück, fliehe, versage dich zum Problem, hau ab aus Jerusalem, noch hast du die Möglichkeit. Mit scharfem Blick und spitzen Fragen kommt der Zyniker. Warum geschieht das ausgerechnet dir, Josaphat? Bist du nicht der König, der Gott die Treue hält? Du bist doch der fromme König. Warum geschieht dir das? Mehr als alle vor dir glaubten an den lebendigen Gott. Warum passiert dir das und uns somit auch? Lässt Gott das einfach zu? Warum? Kennen Sie diese Warum-Fragen? Warum geschieht mir dies und jenes? Eine Frau vor einigen Jahren teilte uns mit, meiner lieben Frau und mir, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs im vorgeschrittenen Stadium, die Metastasen in verschiedenen Organen. Und dann schreibt sie nach einer gewissen Zeit, aber ich weiß, trotz dieser schwierigen äußeren Situation, dass Jesus in der Brandung mein Herr ist. Wenige Wochen danach hat der Herr Jesus sie heimgeholt. Und da kommt noch einer, der Kritiker. Mit zusammengezogenen Mundwinkeln knurrt er, ich hab's ja gleich gewusst, so etwas kann nicht gut gehen bei dieser Königsleitung. Der ist ungeschickt, König zu sein. König, du bist nicht fähig, die Krise zu meistern. Es musste ja so kommen. Die Bibel meldet von diesen Personen nichts. Aber wir kennen diese Stimmen. Sie können einem die ganze Nacht um den Schlaf bringen. Wie reagieren wir in diesen Notzeiten? Wie reagiert Josaphat? Kreidebleich sitzt er auf dem Thron. Er erhebt sich langsam und meint stockend. Meine lieben Brüder und Schwestern, jetzt hören Sie ganz genau zu und schalten Sie nicht ab. Er sagt, lasst mich einen Augenblick alleine. Ich will den Herrn suchen. Er hat keinen Kommentar gegeben zu seinem, von dem, was die Minister sagten. Hat kein Gegenwort gesagt und hat nicht gesagt, ja, wir müssen was tun. Nein, lasst mich einen Augenblick alleine. Ich will den Herrn suchen. Und dann geht er in einen kleinen Raum, in dem er sich immer zurückzog, wenn er mit Gott redete. Er ging in die Stille, in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Das kann man nachlesen im Vers 3. Er richtete sein Angesicht darauf, den lebendigen Gott zu suchen. Ist das sein Geheimnis, seines Lebens aus der Kraft des lebendigen Gottes zu leben? Könnte das Hören auf ihn, die Lösung bringen, was wir jetzt tun sollen in dieser schwierigen Situation? Halten wir einmal kurz in der Geschichte inne und fragen, was könnte es denn bedeuten, das Angesicht des lebendigen Herrn zu suchen oder neutestamentlich das Angesicht Jesu Christi, der heute Morgen im Gottesdienst unsichtbar unter uns ist, zu suchen. Wissen Sie, was ich gebetet habe, schon öfters? Herr Jesus, hilf, dass meine lieben Schottener Geschwistern mich nicht als Mensch hören, sondern dich durch mich hören, dass sie verstehen, du bist der Redende. Was bedeutet das? Das Angesicht Jesu zu suchen, sich abwenden von der Not und sich ihm zuwenden. Die Not ist da, aber ich wende mich jetzt zu ihm hin und sage, Herr, was soll ich jetzt tun? Welche Entscheidung? Blickkontakt mit Jesus bekommen. Durch die vielen Stimmen seine Stimme hören. Zuwendung bedeutet Abwendung, bewusste Abwendung von dem, was mich blockieren oder faszinieren will und Angst einflößen will. Die Heere stehen vor der Tür Jerusalems, aber ich wende mich jetzt in dieser Not auf den lebendigen Gott. Ich weiß nicht, was er vorhat mit mir. ist alles noch vernebelt, alles dunkel, aber ich suche, Herr, dein Antlitz. Zweitens, den Herrn suchen meint, seine Nähe suchen, Gottes Willen erfahren. Erfahre ich kaum in der Hektik des Alltags. Aber für einen Moment stillstehen, einfach Empfangssender sein, könnte neue Horizonte öffnen. Wissen Sie, was ich einfach immer wieder erlebe, wenn ich die Bibel lese? Jesus stand des Tages früh auf. Und was tat er? Er ging in die Stille. Er betete zu seinem Vater. Und wenn Jesus das schon nötig hatte, haben wir es doch doppelt nötig, oder? Ich jedenfalls für meine Person ja und meine liebe Frau auch. Und darum halten wir täglich gemeinsam auch stille Zeit. Wenn ein Mensch in die Begegnung mit Gott geht, geschieht das Größte. Was nur je geschehen kann, hier geht ein realistischer Blick auf für die Not. Drittens, den Herrn suchen meint, ihm mein Leben und meine Not einfach hinhalten. Einfach hinhalten. Heute hörte ich war glaube ich im Evangeliumsrundfunk, ich kann nichts anderes tun als beten. Verstehen Sie diesen Satz? Ich kann nichts anderes tun als beten. Mir sind manchmal die Hände gebunden. Wenn wir uns die Hände binden lassen, dann kann er immer noch wirken. Ich will nichts in eigener Kraft tun. Und wissen Sie, was im Johannes 15 steht? Jesus spricht zu seinen Nachfolgern, auch zur Schottener Gemeinde. Ohne mich könnt ihr? Wirklich? Wir sind abhängig von ihm. Und umso älter ich werden darf, mit meiner lieben Frau, umso mehr merken wir beide, dass wir abhängiger sind von ihm. Wenn man auch die Stoppschilder beachten muss, die ja mit zum Älterwerden dazugehören. Fällt mir manchmal schwer. Aber ich kann nichts anderes tun, als sagen, ich will jetzt meinen Herrn aufsuchen. Den Herrn suchen meint, sein Wort, seine Weisung hören und sehen zu wollen, was er jetzt vorhat. Kennen Sie das Lied vom Pastor Johannes Roos? Er war der erste Evangelist in unserer jungen Ehe in Burggemünden. Er hat das Lied gedichtet, Beter sind Wundervollbringer. Kennen Sie das Lied? Wenn Sie es nicht kennen, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Exemplare mit. Die schenke ich Ihnen. Und wenn Sie wollen, können Sie die noch kopieren. Beter sind Wundervollbringer. Sie rechnen mit dem starken, lebendigen Gott und nicht in erster Linie mit den Belastungen. Unsere Augen schauen zu dir. Wie wichtig ist das in den vielen Fragen unseres Lebens? Wie wichtig ist es, dass Gott uns sein Wort ins Herz legt? Das ist wichtig. Herr, gib mir ein hörendes Ohr, wie recht die Jünger hören, und sehende Augen, wie recht die Jünger sehen. Wie lange der liebe Josaphat im Gebet war, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es 3 Minuten oder 13 Minuten oder 30 Minuten war oder Tage. Ich weiß es nicht. Ist auch uninteressant. Aber diese Zeit ist entscheidend, um den Herausforderungen neu begegnen zu können. Was wohl in der Zwischenzeit drinnen im Thronsaal ablief? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir von einem Bein aufs andere gehopst und hat gesagt, wann kommt denn der König bald? Es brennt doch, es brennt doch. Unruhe, kennen Sie das? Wenn Terminfragen fällig sind und keine Entscheidung haben wir auf dem Präsentierteller. Vielleicht haben auch die Berater heftig miteinander diskutiert und jeder hat fest seine Sicht in den Dingen vertreten. Und dann geht auf einmal der Vorhang auf. Die Tür öffnet sich und Josaphat kommt in den Thronsaal. Alle verstummen. Er bleibt stehen, der König. Er schaut zunächst seine Leute der Reihe nach an. Er lächelt und denkt, das sind ja prächtige Leute. Habe ich prächtige Leute? Wie gut, dass ich euch jetzt habe. Ja, so ist das. Wer das Angesicht Gottes sucht, sieht Menschen, nicht nur in dem, wie sie sich geben, sondern sieht sie mit Herz. Kennen Sie die Berufung Davids zum König? Da kam der Prophet und sollte einen Sohn aussuchen aus dem Geschlechte Isai, aus der Familie. Und da meinte er, der Starke, der Kräftige, der wird es doch sein. Und was hat Gott gesagt? Nein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Dann geht dieser König bestimmt einen Schritt vor, schaut den einen und anderen klar ins Auge und sagt laut und bestimmt, ich weiß jetzt, was wir tun sollen. Ich weiß jetzt, was sollen sie tun? Morgen machen wir einen Buß- und Bettag. Frau Filzack, ist doch komisch, nicht? Der Feind vor der Tür und der ruft aus, ein Buß- und Bettag. Ist das jetzt dran? Ja, bei Gott ist das dran. Können Sie die Wirkung dieser Antwort in der angespannten Situation nachempfinden? Am Horizont die Staubwolke. Der Offizier verliert fast seine Beherrschung. Ein Böller- und Knallertag wäre doch angebracht als ein Buß- und Bettag und tritt auf den König zu König. Wir versäumen kostbare Zeit. Beten ist wichtig, aber jetzt müssen wir handeln. Wir wollen sehen, was Jesus tut. Josaphat schaut ihn ruhig gelassen in die Augen und sagt, wer betet, verliert keine Zeit, sondern gewinnt Zeit. So ist das. Darauf meint der Resignierer, beten hat doch jetzt auch keinen Zweck mehr. Der Feind vor der Tür. Gott hat uns vergessen. Ich habe schon so oft Gott um meine Not geklagt und es ist nichts geschehen. Kennen Sie diesen Gedanken? Ich habe oft schon gebetet und nichts ist eingetreten. Beten hat doch keinen Wert. Josaphat schaut ihm besonnen in die Augen und sagt, du solltest auch Gott deine Not klagen, sondern du solltest dich freuen über Gottes Herrlichkeit, dass er da ist. Er sieht deine Not, deine Belastungen, deine Schwierigkeiten. Er sieht das. Höre doch mal, was er zu sagen hat. Da kam auch der Zyniker nicht zurückhaltend und fragt, und was soll dabei herauskommen? Josaphat schaut ihm klar in die Augen und sagt, wer immer nur nach dem Ziel fragt, ohne den ersten Schritt zu gehen, kommt nie an. So ist das. Das Wichtigste ist das Gebet in allen Lebenslagen. Unsere Verlegenheit öffnet Gott die Gelegenheit einzugreifen. Und das Wichtigste war bei Josaphat das Gebet. Wir sind oft am Ende. Wir haben viele Verlegenheiten. Aber Gott ist noch niemals am Ende. Und da kommt der Kritiker. Ja, das Kind betet. Aber der Mensch oder der Mann denkt, deine Frömmigkeit führt uns ins Verderben. Man kann alles nur überspannen, so sagt der Kritiker. Josaphat schaut ihm klar in die Augen und sagt, überlege, was ist besser, einem gefallenen Kind Vorwürfe zu machen, ihm zu sagen, wie er hätte verhindert werden können, oder sich zu bücken und ihn aufzurichten. Wenn du betest, richtet Gott dich, setzen sie ihren Namen ein, dein Gott auf. Wenn wir beten, wenn du betest, richtet Gott dich wieder auf. Das ist unsere Erfahrung in dem Gemeindedienst, den wir viele Jahrzehnte tun durften. Wenn wir beten, richtet Gott uns auf. Ich weiß von einem Prediger, der sagte einmal zu seiner Frau oder zu einem Ältesten, wenn das sich hier nicht ändert, dann hau ich ab. Da waren viele Nöte und Probleme. Und was hat meine Frau gesagt? Nein, wir bleiben. Wir wollen sehen, was der Herr Jesus tut. Und da sind wir geblieben. Und nach einigen Jahren hat der Herr Jesus Großes getan. Zu seiner Ehre sagen wir das heute noch. Meine Lieben, so ist das. Wenn wir beten, handelt Gott, auch wenn wir nicht sofort Antwort bekommen. Und wie er antwortet, das ist seine Sache. Wir wollen geduldig ausharren bei ihm und er richtet uns auf. Nun aber los. Die Vorbereitungen sind getroffen. Morgen wollen wir gemeinsam den Herrn suchen, sagt Josaphat. Und dann wird uns auch klar werden, was wir zu tun haben. Zugegeben, auch dieser Wortwechsel ist nicht überliefert, aber er könnte durchaus so passiert sein, weil er heute in mir, in uns auch immer wieder zu beobachten ist. Und dann betet Josaphat, Vers 6 bis 12, und sein Gebet ist getragen von der Gewissheit, Gott ist mit uns, er verlässt uns nicht. Ich bin gewiss, Gott ist auf unserer Seite. Wir wissen nicht, was er tun soll und was wir tun sollen. Aber wir wissen, er wird handeln. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn und er wird handeln. Und dann heißt es so wunderbar im Vers 13. Und das ganze Volk stand vor dem Herrn. Sie sind nicht abgewichen von dem Herrn, sondern sie blieben jetzt in der Not vor dem Herrn stehen. Meine lieben Geschwister, bleiben Sie vor dem Herrn stehen. In der Gemeinde und im Kleinen, in Ehe und Familie. Und er wird handeln, so wie er es für richtig hält. Spüren wir, wenn der Außendruck zunimmt, muss der Innendruck erhöht werden. Geht bitte ins Gebet. Und über dem Beten bekommen sie Gottes Antwort. Von Jahasiel, einem Unbekannten, denn Gott ist nicht auf bekannte Namen angewiesen. So kann das bis heute sein. Da kann in einer kritischen Gemeindesituation das Wort einer stillen Mutter im Glauben das lösende Wort bringen. Oder ein Bruder im Leitungskreis kann das alte Wort wieder neu ins Herz hineinsagen. Er ist da. Er verlässt uns niemals. Und da heißt es so wunderbar in 15 bis 17, so spricht der Herr. Und was er spricht? Fürchtet euch nicht. Diesen Satz kann man übersetzen, du musst keine Angst haben. Seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Ich erinnere an den Durchzug oder vor dem Durchzug durch das Rote Meer. Die Ägypter im Rücken und das Rote Meer vor den Israeliten. Und Mose schrie zu Gott. Und was hat Gott gesagt? Ihr sollt ziehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Keinen Finger werdet ihr krumm machen. Ich trete für euch ein. Das gilt auch heute und morgen und übermorgen. Den Herrn suchen, Zeit mit ihm im Gebet verbringen, ist tausendmal besser für uns, als eigene Pläne zu schmieden und sagen, Herr, was ist jetzt dein Weg für mich, für meine Ehe, für meinen Beruf, für meine Gemeinde? Wer auf Gott vertraut und ihm die Schwierigkeiten, aber auch die alltäglichen Dinge des Lebens anvertraut, der darf wissen, dass er auf der Seite des Siegers steht. Jesus Christus ist der Sieger. Für mich ist das kleine Wort ist in diesem Satz ganz wichtig. Er ist nicht nur Sieger, sondern er ist tatsächlich der Sieger. Bitte halten Sie das mit, fest in Ihrem Herzen. Gott lässt dich nicht allein. Vertraue dich ihm ganz neu an, heute, an dem 6. August 2017. Ich will dir neu vertrauen. Deswegen, wir vertrauen dir, dass du uns durchbringen wirst. Egal wie heftig die Kämpfe sind, in denen wir uns augenblicklich befinden, auch wenn wir nichts sehen oder verstehen oder fühlen, so vertrauen wir dir. Er wird uns niemals enttäuschen und er kommt niemals zu spät. Und der Schluss ist schnell gesagt, Vers 18 bis 21. Danken für die Zusage, die Gott gegeben hat. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt nicht niedergeschlagen sein, denn das ist meine Sache. Und dann, am nächsten Tag, in der Frühe, ging's los. Mit Danken. Mit Danken. Kann man einfach in einen Krieg gehen mit Danken? Ja, ihr Lieben. Ich darf im Voraus danken für das, was der Herr tut. Seine Gnade währet ewiglich. Geht immer voraus, ihr Sänger, und stimmt ein Loblied an. Und dann heißt es so wunderbar im Vers 22, ihr lieben Geschwister, als sie anfingen mit Danken loben, gab der Herr den Sieg. Und wie viele Finger haben die krumm gemacht? Keinen. Denn Gott schickte einen Hinterhalt. Ja, im Vertrauen auf Gott kann ich Altes neu tun und Neues in der Kühnheit und Gewissheit des Glaubens wagen. Im Psalm 147, Vers 5 heißt es, unser Herr, an den wir glauben, ist groß. Von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er allein regiert. Die Probleme und Nöte sind umgekippt. Sie sind noch da, aber der Herr steht da drüber. Er gibt Weisung und Durchhilfe zur rechten Zeit. Der Herr Jesus segne Sie und lasse auch in Ihrem Leben seine Größe und Kraft erleben und erfahren. Glaubt ihm, und wer ihm vertraut, hat niemals auf Sand gebaut. Jesus ist ein Freund, der dich nie verlässt und dem du alles sagen kannst, was dich beschäftigt und bewegt. Amen.